Podcast, der Nachrichtenpodcast für Castrop-Rauxel.
Und damit hallo zusammen zur 113. Ausgabe des Podcasts. Heute ist der 8. November. Ich bin Luca Vollgraf und ihr hört den Nachrichtenpodcast der Rohnachrichten Castrop-Rauxel. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Auch heute gibt es wieder zwei Aufreger-Themen aus Castrop-Rauxel für euch. Mit meinem Co-Host Tobias Weckenbrock rede ich über einen Fotokalender mit Sehenswürdigkeiten aus der Europastadt, der gerade für mächtig Ärger sorgt. Danach kommt mit Nora Wager eine alte Bekannte zu mir ins Podcaststudio. Wir sprechen über das Aus der Wurst Factory von Nunzio Macucci. Erstmal kommen wir nun aber zum kurzen Nachrichtenüberblick. Politiker zum Ampel aus. Das Ende der Ampelkoalition mit der Entlassung von Finanzminister Lindner beschäftigt auch die Castrop-Rauxler Bundestagsmitglieder. SPD-Mann Frank Schwabe sagt zur Lindner-Entlassung: konsequent, ich würde mal sagen richtig so. Der CDU-Politiker Michael Breimann findet hingegen: Bundeskanzler Scholz ist gescheitert. Breimann fordert so schnell wie möglich die Vertrauensfrage. Erfolgreiche Spendenaktion. Familie Richter aus Ickern sammelte an Halloween Spenden für die Tiertafel Castrop-Rauxel und die Kinderklinik Datteln. Hier starb im Mai 2010 die Tochter der Familie und schon im vergangenen Jahr sammelte diese deshalb Spenden an Halloween. Und genau dafür machten die Richters auch nun wieder aus ihrem Reihenhaus ein Gruselhaus. Über 1200 Euro kamen an Spenden zusammen. Ping-Pong gegen Parkinson. Beim Post-SV Castrop-Rauxel gibt es seit neuestem eine Tischtennisgruppe für Spieler mit Parkinson-Erkrankungen. Dienstags und donnerstags treffen sie sich abends in der Turnhalle der Elisabeth-Schule. Studien zeigen, dass Tischtennis zu spielen Betroffenen helfen kann, weil Koordination und Motorik trainiert werden. Wie versprochen geht's heute um zwei Aufreger aus Castrop-Rauxel. Zum zweiten kommen wir gleich. Beim ersten geht's jetzt um einen Fotokalender. Eigentlich ein Thema, was wir vielleicht ein bisschen scheuen, weil es die Leute nicht immer interessiert. Jetzt allerdings schon. Tobi ist jetzt hier. Hi Tobi.
Moin Luca.
Was ist los mit dem Fotokalender?
Bei der Castroper Leselust sollte es so wie im Vorjahr wieder einen Wandkalender geben mit 13 Aufnahmen aus Castrop-Rauxel für die Leute in Castrop-Rauxel. Letztes Jahr gab es eine 200er Auflage, davon waren alle am Ende vergriffen. Darum hat Martina Thielker, die Buchhändlerin, zusammen mit dem Fotografen Peter Hoffmann sich überlegt, wir machen eine Auflage von 250. Das war erfolgreich, die Leute haben es gerne gekauft und sich gerne aufgehängt. Und dieser Wandkalender ist damit in Druck gegangen, zusammen mit Sterndruck Media, und ist jetzt vergangene Woche oder vorvergangene dann in der Buchhandlung gelandet und wurde dann da verkauft. Das Problem an diesem Kalender ist eigentlich eine Aufnahme.
Es sind ja normalerweise, du sagst gerade, 13 Bilder, wir haben nur 12 Monate.
Es gibt ein Deckblatt. Das Deckblatt, weiß nicht, das hängt man dann vielleicht hin noch bevor das neue Jahr beginnt oder man nimmt es dann hinterher ab vom Kalender und hängt sich's in den Bilderrahmen oder so. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ab Januar wäre das Deckblatt jetzt in den meisten Häusern nicht zu sehen gewesen. Aber es zeigt ein Kunstwerk, und zwar ein bekanntes Kunstwerk des Künstlers Jan Bormann, nämlich die Sonnenuhr auf der Halde Schwerin.
Und genau dieser Künstler, Jan Bormann, ist aber jetzt unzufrieden.
Genau. Er hat sich einen Kalender besorgt, und zwar seine Lebensgefährtin, die ist nach Verkaufsstart, wir haben ja darüber berichtet, in die Buchhandlung gegangen und hat ganz normal an der Kasse einen dieser Kalender gekauft. Vollkommen unverdächtig. Daraus ist aber ein Anwaltsschreiben geworden. Ein paar Tage später erreichte die Castroper Leselust einen Brief oder eine E-Mail aus Berlin von einer Kanzlei vom Rechtsanwalt Jan Fröhlich. Und darin stand, sie solle mal besser sofort den Verkauf einstellen. Das war so eine Art Abmahnung mit Unterlassungserklärung. Das heißt, sie sollte auch unterschreiben, dass sie bei einem Verkauf der Kalender ansonsten mit höheren Kosten zu rechnen habe, da sie Rechte des Urhebers dieses Kunstwerks verletze.
Welches Recht wurde da verletzt oder wie wurde dieses Recht verletzt, für besser?
Ja, das, ob es verletzt wurde, ist jetzt erstmal die Frage. Ne? Wenn ein Rechtsanwalt was schreibt, dann muss das ja immer noch gar nicht so unbedingt rechtsfest oder sicher sein. Am Ende urteilen in Deutschland ja die Gerichte und nicht die Anwälte. Und so wie das dann oft bei so einem Gerichtsstreit ist, es gibt jetzt auch einen Anwalt der Gegenseite. Also der Rechtsanwalt Jan Fröhlich aus Berlin behauptet, dass man hier die Rechte des Urhebers verletze, weil man sein Kunstwerk auf dem Kalender darstelle, ohne anzugeben, dass es vom Künstler Jan Bormann geschaffen wurde.
Das klingt aber jetzt so, als wenn der Bochumer Anwalt, der die Leselust vertritt, das ein bisschen anders sieht.
Der sieht das anders und begründet das auch mit einem jüngst erst gefassten Urteil, das eben selber Berliner Anwalt erstritten hat, jetzt nicht für Jan Bormann, sondern für die Verwertungsgesellschaft Bild Kunst. Darunter haben sich viele bildende Künstler zusammengeschlossen und machen darüber ihre Urheberrechte grundsätzlich geltend. Und in der höchsten Instanz, also jetzt vor dem Bundesgerichtshof, gab es ein Urteil. Da ging es aber auch um die Sonnenuhr auf Schwerin von Künstler Jan Bormann. Ich sag das jetzt immer extra dazu, sobald ich diesen Begriff nenne, weil in einem Haldenführer für das Ruhrgebiet ein Luftbild veröffentlicht wurde, das diese Sonnenuhr aus der Luftperspektive zeigt. Das ist für diese Sonnenuhr, das ist ja ein großes Gelände oben auf dem Berg auf Schwerin, ist ja auch eine gute Darstellungsweise, würde ich jetzt mal sagen, weil man dann aus der Luft erst so richtig erfassen kann, wie das Kunstwerk in Ganzheit aussieht. Und da geht es darum, dass mit einem Hilfsmittel, nämlich aus einer Drohne, man hätte es auch aus dem Hubschrauber machen können, das wäre genauso problematisch gewesen, dass es mit Hilfe einer, also für den Menschen in der ohne Hilfsmittel nicht zugänglichen Perspektive aufgenommen wurde und damit nicht der Grundsatz der Panoramafreiheit gilt. Also es wird total juristisch leider und ich bin auch kein Rechtsexperte, aber ich habe mich natürlich schlau gemacht, bevor du mich hier reingeholt hast. Panoramafreiheit bedeutet eigentlich, jetzt sehr laienhaft formuliert, alles, was ich im öffentlichen Raum sehen kann, was öffentlich zugänglich ist, darf ich fotografieren und diese Fotos auch veröffentlichen, vervielfältigen und sogar auch zu gewerblichen Zwecken nutzen.
Das heißt, und das sogar ohne, dass ich den Künstler dabei nenne?
In der Regel ja. Es gibt da Ausnahmen, nämlich eine Ausnahme ist wohl eine Installation, das heißt also eine vorübergehende Installation, die zum Beispiel über eine Illumination erreicht wird. Das heißt also, ich beleuchte jetzt in ganz besonderer Weise möglicherweise den Westfalenpark oder die Skulpturen, die da drin sind, wie beim Lichtermarkt, der da ja immer stattfindet, oder ganz prominentes Beispiel den Eiffelturm von Paris im Zuge der Olympischen Spiele. Da gilt die vorübergehend erfolgte Lichtinstallation, also eine spezielle Illumination in verschiedenen Farben und so, dafür, dass das Kunstwerk an sich die Installation ist, die aber vorübergehend ist und die nicht ohne Geltendmachung der Urhebernennung einfach so veröffentlicht oder vervielfältigt werden darf. So, das ist super kompliziert. Bei dieser Sonnenuhr handelt es sich aber um ein feststehendes Bauwerk, das 1993 im Auftrag auch der Allgemeinheit dort von Künstler und Bildhauer Jan Bormann errichtet wurde. Seitdem steht es da, so wie es jetzt auch da steht. Es ist an einem öffentlich zugänglichen Wanderweg auf einem öffentlichen Platz, da darf jeder hin. Man darf sich sogar mitten reinstellen zwischen diese Stelen und man darf damit nach Auffassung von Josef Schneiders, also dem Rechtsanwalt jetzt von Martina Thielker und dem Fotografen Peter Hoffmann, es auch fotografieren, vervielfältigen, auch in Videos zeigen und alles, was damit zusammenhängt. Aber eben nicht mit einer Drohne, aber das ist hier ja auch vollkommen unstrittig nicht erfolgt.
Jetzt sprechen selbst wir schon über irgendwelche Fachtermini, ja, wir sprechen genau über Anwälte. Hätte sich das nicht vielleicht auch etwas einfacher lösen lassen? Frau Thielker kommt von hier aus Castrop-Rauxel, Herr Bormann wohnt auch hier. Tja. Herr Hoffmann hat, glaube ich, angeregt, vielleicht hätte es auch einen Kaffee getan, zu dem man sich hätte zusammensetzen können.
War aber nicht vielleicht schon der Angriff ein bisschen arschig, frage ich dich dann mal zurück, weil ich meine, da ist jetzt die Lebensgefährtin von Jan Bormann in dieses Geschäft gegangen, um den Kalender zu kaufen. Ich nehme jetzt nicht an, dass sie den kaufen wollte, um ihn einfach nur aufzuhängen, sondern ich vermute fast, dass man einfach damit auch seine Recherche dingfest machen wollte. Sie hat auch eine Quittung erhalten, um dann letztlich rechtlich dagegen vorzugehen. Und ich finde, das ist einfach unanständig, muss ich jetzt so aus persönlicher Haltung einfach sagen. Ich habe ja dich gefragt, aber macht man nicht.
Ja, genau das meinte ich auch damit, zum Kaffee zusammensetzen. Also nicht nach dem Angriff, sondern vielleicht schon davor, wenn Herr Bormann jetzt merkt, okay, da ist mein Bild vorne drauf. Weiß ich nicht, geht er halt mal zu Frau Thielker in die Buchhandlung und sagt, ist mein Bild, können wir da nicht vielleicht einen Sticker drauf machen, dass da auch Jan Bormann mal auf diesem Kalender steht?
Nö, sogar noch mehr. Er hätte sogar fragen können, warum haben Sie denn da nicht mich als Urheber genannt. Und dann hätte, glaube ich, so schätze ich Frau Thielke ein, weil ich jetzt auch mehrfach mit ihr gesprochen habe, hätte sie gesagt, oh, Herr Bormann, tut mir total leid. Ja, klar, ich wusste, sie sagt mir glaubhaft, sie wusste gar nicht, dass die Sonnenuhr ein Kunstwerk von Jan Bormann ist. Ich würde jetzt mal, das ist eine These, aber wenn wir jetzt 50% der Leute, die da oben an der Sonnenuhr rumlaufen, einfach nur mal fragen würden, ob sie wissen, was das ist hier, da wird, also ich meine mit den 50%, mindestens 50% würde sagen, ja, weiß ich auch nicht so genau. Weil klar, oben an der Sonnenuhr ist natürlich eine Plakette angebracht, man kann sich auch über den Künstler informieren. Die Frage ist nur, wer tut das? Gerade bei einem Kunstwerk im öffentlichen Raum, das wir alle kennen, das wir alle im Alltag wahrnehmen, wenn wir da mit dem Hund spazieren gehen, man liest ja vielleicht gar nicht diese Plakette, wenn man sie denn findet. Ja. Und man informiert sich ja vielleicht auch gar nicht. Man findet die Sonnenuhr aber vielleicht trotzdem richtig cool. Ist ja auf dem höchsten Punkt von Castrop-Rauxel und so. Das ist, gehört ja auch zu den Wahrzeichen der Stadt. So, Martina Thielke, eigentlich eine gebildete Frau, die sich auch informiert, die sich auskennt, hat gesagt, sie wusste gar nicht, dass das ein Kunstwerk von Jan Bormann ist. Kann man jetzt kritisieren? Ich glaube, das würde sie aber auch eingestehen, dass sie da einfach dann sagen würde, okay, ja, machen wir gerne noch eine Angabe drauf, machen wir mit einem Aufkleber dann vielleicht, weil ja eben die Exemplare 250 Stück schon gedruckt waren und hätte sich auch ganz sicher oder hätte ganz sicher bei ihm auch um Entschuldigung gebeten. So, dann wäre das Thema, glaube ich, relativ geräuschlos vom Tisch gewesen. Für uns aber langweilig dann auch. Ne?
Ich wollte sagen, für uns wurde es ja erst richtig spannend, so wie es jetzt gelaufen ist. Wie geht's denn weiter? Gibt's schon Pläne?
Ja, ich will einmal sagen, wir schmunzeln jetzt so darüber, das ist noch ein wichtiger Punkt. Das beschäftigt jetzt unheimlich viele Leute, nicht nur die Rechtsanwälte, sondern auch den Fotografen und Martina Thielke selbst, die auch sehr emotional war, phasenweise. Der Berliner Anwalt zum Beispiel soll sie sogar neben dem Schreiben auch noch mehrfach angerufen haben und sie sagt, er hat mich unter Druck gesetzt damit, wann denn endlich das Geld käme und wann sie denn die Unterlassungserklärung zurückschicken würde, zu einem Zeitpunkt, wo sie noch ein paar Tage Zeit gehabt hätte. Ne? Das ist ja immer mit einer Frist verbunden und sie war eigentlich erst auf dem Kurs, ja, vielleicht mache ich das ja sogar, aber als er dann angerufen hat, mehrfach, und sie gefühlt unter Druck gesetzt hat, da ist sie dann auch tatsächlich mal in Tränen ausgebrochen, weil das einfach für sie dann so overwhelming, also im negativen Sinne so negativ war. Das muss man noch erwähnen, weil wir gerade so geschmunzelt haben, also das beschäftigt die Leute. Und ich finde den Gag daran, diese Unterlassungserklärung ist mit 109 Euro beziffert für Jan Bormann und 1300 Euro für den Anwalt aus Berlin. Also da frage ich mich dann auch, wer würde denn hier
wohl wer profitiert? Am meisten. Ist das Herr Bormann oder ist das der Anwalt? Und ich glaube, das Pendel schlägt nicht in Richtung Herrn Bormann aus.
Ja, und das muss man auch sagen, was das Image jetzt angeht. Also ganz viele Leute haben sich auf die Seite von Martina Thielke geschlagen, weil sie damit, das sagt sie glaubhaft, ich kenne ihre Kalkulation nicht, aber gar nicht so viel Geld verdient. Also sie macht diesen Kalender tatsächlich, hat sie mir gesagt, weil die Leute was aus Castrop-Rauxel suchen im Weihnachtsgeschäft. Mhm. Die wollen gerne mal was aus Castrop-Rauxel verschenken. Und sie hat gesagt, außer dem Bildband von Helmut Orwart mit Bildern aus den 60er, 70er Jahren, gibt es so eigentlich auf dem Markt gar nichts über Castrop-Rauxel mit Bildern. Und darum hat sie sich mit Peter Hoffmann, der leidenschaftlich gern fotografiert, letztes Jahr hingesetzt und gesagt, komm, wir machen mal so einen Kalender. Und dass der gut verkauft wurde, ist ja offensichtlich. Und sie glaubt, ich glaube, sie wollte 17 oder 18 Euro dafür nehmen, wenn wir uns das jetzt mal überlegen. Großes Format, Farbdruck und so, das kostet ja auch alles Geld. Ja, also da wird man kein Millionär. Ne? So, also das steckt irgendwie so dahinter. Und ganz viele Leute sind darum auf der Seite von Martina Thielke und finden, dass Herr Bormann an der Stelle wieder deutlich überzogen hat. Wobei, das ist jetzt schon häufiger ja irgendwo auch vorgekommen.
Vielleicht noch ein kleiner Einschub. Ich war es, der letztes Jahr den Kalender vorgestellt hat. Und da saß ich dann eben mit Herrn Hoffmann und Frau Thielke zusammen und die haben mir beide erzählt, wie viele Bilder es in diese Auswahl geschafft hatten. Es waren, glaube ich, 1000 Bilder, die dann ungefähr gedruckt wurden und dann wurde es in verschiedenen Sequenzen aufgeteilt. Da hat Frau Thielke gesagt, okay, diese 500 nicht, aber dann haben wir immer noch 500. Dann hat Herr Hoffmann nochmal entschieden. Dann, glaube ich, sogar der Mann von Frau Thielke hat noch irgendwie mitentschieden. Also die hatten da richtig Arbeit reingesteckt und vor allem Herzblut und irgendwie Interesse an Castrop-Rauxel. Deswegen schade, wie es jetzt gelaufen ist. Und du sagst es, Herr Bormann hat, ist nicht das erste Ding, was er sich geleistet hat in diese Richtung.
Ja,
er ärgert sich viel, aber er ärgert die Leute auch viel.
Ja, genau. Ich habe jetzt mal recherchiert und wir haben auch einen großen Text dazu unter RN Plus, weil das ein bisschen Aufwand war, mal ins Archiv zu schauen, was für Streits, in Anführungsstrichen, er sich schon geliefert hat. Und da muss man ja auch muss man ihm zugutehalten. Ein bildender Künstler, der Kunstwerke im öffentlichen Raum aufstellt, natürlich muss der für seine Kunstwerke kämpfen, weil in Zeiten knapper Kassen vielleicht die Städte sich nicht gut darum kümmern, das nicht sauber halten oder so. So, und natürlich fühlt er sich da irgendwie dann auch missachtet in seiner Kunst. Das kann ich auch grundsätzlich nachvollziehen. Aber man muss ja deshalb nicht unbedingt eine Fliege jetzt mit einer Rakete beschießen, weil so, ich meine, ein Kaffee. Einfach mit dem Kaffee klären, sich unterhalten. Es geht ihm auch oftmals gar nicht um Geld. Das muss man ja auch sagen. Er hat jetzt bei der Flüsterbrücke so eine Hörmuschel am Phoenixsee, die in Arnsberg angeblich plagiiert wurde, hat er jetzt auch zum großen Gerichtsstreit ausgeholt. Da hat das Landgericht ihm dann vorgeschlagen, Vergleich, 10.000 Euro als Entschädigung. Und da hat er gesagt, nein, ich will das Geld nicht. Das Kunstwerk ist ein Unikat. Das Arnsberger Plagiat muss zerstört werden. Also da ist er unheimlich verbissen und ich glaube, das ist unnötig und das schadet ja im Prinzip auch so ein bisschen dem Ansehen des Menschen und am Ende vielleicht auch seiner Kunst in der Gesellschaft.
Weil er ist ja durchaus ein großer Künstler, also er hat große Kunstwerke.
Diese Sonnenuhr, Haldenkunst, er hat das erfunden. Also letztlich hat er das zwar im Auftrag gebaut, aber das war das erste Kunstwerk. Und inzwischen, wenn wir im Ruhrgebiet unterwegs sind, wissen wir, was für tolle Sachen es auf Halde Hohewart oder im Bottrop der Tetraeder und all diese Dinge, Spurwerkturm in Waltrop, das hat er letztlich erfunden. Er hat sie am Ende nicht alle selbst geschaffen, aber einige davon. Und die Sonnenuhr war das erste Kunstwerk dieser Art. Und es ist nur eins von vielen, vielen Kunstwerken, die wirklich, muss man auch sagen, auch unser Stadtbild bereichern. Das kann man ihm wirklich zugute halten. Nur das Image, das ist irgendwie verrückt.
Ja, ich habe vor 2 Wochen genau an dieser Stelle mit der Kollegin Ronny von Wangenheim auch darüber gesprochen, die wahrscheinlich von uns hier aus der Redaktion am meisten Ahnung hat, wenn es in diese Richtung geht, um Kunst. Sie hat dann auch nochmal erwähnt, wie viele Kunstwerke er hat. Ich habe auch mal hier bei uns ganz kurz, bei uns im Aufzug mal mit ihm gesprochen, über diese Flüsterbrücke und wie er dazu inspiriert wurde, mal in, ich glaube, er war in Moskau in der Kirche und saß dann an einer Stelle und hat an einer ganz anderen Stelle jemanden reden hören und deswegen dann irgendwann gedacht, okay, vielleicht könnte man das auch so und so bauen. Und er war wirklich so, dann brach es so ganz künstlermäßig aus ihm heraus und er hat geschwärmt und erzählt und so. Also er ist wirklich Vollblutkünstler. Ja. Bei der Flüsterbrücke war es sogar so, er weiß genau, wie dieses Kunstwerk zerstört werden soll in Arnsberg.
Ja, also ist ja irre. Und ich, meine These ist ja, das erzähle ich euch auch dauernd, ich glaube ein bisschen, das ist auch Teil seines Werkes, seines Schaffens. Er muss kämpfen wie ein Löwe für seine Bauwerke und für seine Rechte. Und in gewisser Weise als Urheber hat er ja auch Recht. Also er hat Rechte an seinen Kunstwerken, mit denen muss man vernünftig umgehen. Man muss auch beim Abdruck irgendwelche Regeln einhalten. Vollkommen richtig, vollkommen in Ordnung. Nur irgendwo macht halt auch der Ton die Musik.
Vielleicht eine letzte Frage. Wie geht's weiter?
Gute Frage. Wissen wir nicht ganz genau, wenn wir jetzt die Sendung ausstrahlen. Ist ja Freitagnachmittag. Der Rechtsanwalt hat mir gesagt, also der Kalender kann jetzt verkauft werden, sobald eine gewisse Frist abgelaufen ist, weil er hat jetzt ein Schreiben an die Berliner Rechtsanwaltskanzlei zurückgeschickt. Das ist immer mit einer gewissen Frist verbunden, mit der Bitte, die Abmahnung zurückzunehmen. Ich tippe mal, das wird der Berliner Anwalt nicht tun. Er wird ja davon überzeugt sein, wie er bisher argumentiert hat, würde ich jetzt mal schätzen. Und insofern glaube ich, dass man eventuell den Kalender nächste Woche kaufen kann. Dann kommt vielleicht ein Aufkleber drauf, vielleicht hinters Titelblatt, vielleicht richtig vorne drauf. Auch das ist noch Teil des Streits. Und ob es dann zu einer Gerichtsverhandlung sogar noch kommt, ich würde mir eigentlich für alle Beteiligten wünschen, das nicht, weil es kostet Mühe, es kostet Zeit, kostet Geld. Naja, und wenn es doch dazu kommt, freue ich mich für uns, weil dann haben wir wieder was zu berichten. Oder, und Luca?
Nächste Woche schauen wir uns mal den Kalender an.
Auf jeden Fall. Ich vermute fast, der wird sich noch besser verkaufen als der aus dem vergangenen Jahr.
Höchstwahrscheinlich. Jetzt wissen auch viel mehr Leute Bescheid.
Genau.
Danke, Tobi.
Glück auf, danke.
Wir haben heute wieder was Neues für euch. Exklusiv für alle Hörer des Podcasts. Wir verlosen Tickets in Zusammenarbeit mit dem Veranstalter der AIDS-Gala Tanz unterm Regenbogen. Und zwar gibt's 5x2 Karten zu gewinnen für einen Musik- und Showabend in der Europahalle am Samstag in 8 Tagen, also am 16. November. Die AIDS-Gala, auch bekannt als Tanz unterm Regenbogen, findet zum 24. Mal statt. Künstler aus dem Schlager- und Popschlagerbereich wie Fantasy, Menderes, Sandy Wagner und andere treten auf. Ein Highlight ist vielleicht auch, wenn die Schlössers ihren neuen Ballermann-Song vorstellen. Karten kosten um die 30 Euro, je nach Kategorie. Es gibt noch weniger Resttickets an der Abendkasse. Bei uns gibt es sie kostenlos. Wie? Ihr schreibt eine Mail an podcast@rohnachrichten.de mit eurem Namen und eurer Anschrift. Deadline ist Montag um 12 Uhr. Wir losen 5 Gewinner aus und melden uns bei Ihnen. Los geht die Benefizgala um 19 Uhr. Fürs zweite große Thema des Tages habe ich jemanden hier, den kennt ihr glaube ich alle. Nora ist an meiner Seite.
Ich bin wieder da.
Willkommen zurück.
Ja, es fühlt sich toll an, aber diesmal sitze ich auf der anderen Seite vom Tresen.
Warst du schon mal Gast hier in diesem Podcast?
Nein, war ich noch nicht. Es fühlt sich auch special an.
Dann schießt doch vielleicht einfach mal direkt los. Was für ein Thema hast du uns mitgebracht?
Ja, ich habe ein trauriges Thema leider mitgebracht und zwar das Ende der Wurst Factory. Es ist jetzt schon ein bisschen her, über eine Woche ungefähr. Am 31.10. war der letzte Tag der Wurst Factory. Das Restaurant, würde ich es jetzt mal nennen, Restaurant/Imbiss, so in die Richtung, hatte erst im Sommer eröffnet. Es ist ein Projekt von Nunzio Makuchi gewesen, den die meisten ja eher als Betreiber der Trattoria Puglia kennen. Und der hatte eben auch noch einen Imbiss eröffnet an der Herner Straße. Und jetzt nach 4 Monaten ist schon wieder Schluss.
Das ging ja ziemlich schnell. Ich weiß, wir haben damals über die Eröffnung berichtet. Wir sind auch da gewesen, haben getestet. Wir waren
auch so oft da gewesen.
Man kann das vielleicht sagen. Wir waren eigentlich regelmäßige Kunden. Deswegen finden wir es auch wirklich schade, dass der Laden weg ist. Warum ging es denn jetzt so schnell?
Ja, er musste quasi ziemlich prompt sich eingestehen, das reicht nicht. Also wirtschaftlich. Der Aufwand ist viel zu hoch. Der Personalaufwand, der Aufwand, den er da allgemein betreibt, ne, einkaufen, jada, jada. Und das war einfach dann am Ende zu viel. Und er musste dann entscheiden, okay, nee, das rentiert sich hier so gar nicht. Und dann hat er die Entscheidung getroffen, es war eine Vernunftentscheidung. Also man hat in dem Statement auch gemerkt, was er dann veröffentlicht hat, dass es denen ganz sicher nicht leicht gefallen. Aber er meinte, er musste quasi in dem Moment einfach die vernünftige Entscheidung treffen und die war zu sagen, okay, nee, das hat keine Zukunft.
Jetzt ist das ja ein Laden oder ein Lokal an dieser Stelle, da waren immer mal wieder Restaurants drin, viele waren vor meiner Zeit, ich glaube, du kannst dich da ein bisschen besser dran erinnern.
Ja, war alles nicht so der Bringer, also zumindest nicht langfristig. Vor der Wurst Factory gab es an der Stelle ja den Hestia Grill.
Von dem du ein großer Fan warst?
Ich war richtig großer Fan, ich trauere heute noch dieser Linsensuppe hinterher, das war wirklich cool. So 3 Freundinnen, die das eröffnet haben, hatte irgendwie auch eine süße Hintergrundgeschichte, alles wie im Bilderbuch. Und dann gab es eine familiäre Tragödie und das Ganze musste dann abgebrochen werden, ich glaube nach nur wenigen Wochen, also es war wirklich nicht so lange da. Davor gab es dann Sammys Bistro, das hat sich auch nicht lange gehalten, das war auch mitten während Corona und so, das ist ganz schnell in die Binsen gegangen und wenn du mich fragst, so richtig Fuß gefasst hat das auch nicht. Davor gab es dann noch einen Burgerladen an gleicher Stelle, den gab es immerhin für 3 Jahre, der musste dann aber während Corona schließen, also so mit den ersten Restaurantschließungen ist dann dieser Burgerladen auch hops gegangen. Einige trauern dem aber auch immer noch hinterher, weil der wohl echt gut gewesen sein muss. Ich war nie da, aber ja, diese Lage, dieses Lokal irgendwie so richtig zu catchen, scheint es nicht.
Wir haben ja auch Reaktionen erhalten von manchen Menschen. Wie fielen die denn aus?
Ich würde mal sagen, alle finden es schade, dass da jetzt wieder eine Lücke ist, wieder ein Leerstand mehr. Einige waren so, boah, das ging aber ganz schön schnell, jetzt schon aufgegeben, hätte man nicht irgendwie noch länger testen müssen, noch irgendwie mehr versuchen müssen. Da würde ich sagen, die haben schon echt viel versucht, also die haben irgendwie einen Mittagstisch eingeführt, dann veganen Mittagstisch, ganz viele vegane Gerichte sind mit der Zeit dazugekommen, also ich würde sagen, sie haben schon viel versucht. Andere waren aber auch eher ein bisschen, ja, schon fast gehässig und haben gesagt, ja, wow, die nächste Currywurstbude schließt wieder, surprise, surprise, so. Also ich würde sagen, die Reaktionen sind durchmischt, aber die meisten finden es schon eher schade. Die Frage ist halt, woran liegt es? Ne? Liegt es jetzt an der Lage? Liegt es jetzt daran, dass es nicht noch eine Currywurstbude, obwohl es war ja schon eher mit auch erweitertem Programm, aber ob es sowas gar nicht mehr braucht, ist die Frage.
Ja, es ist ja auch nicht so, dass die Altstadt jetzt vor Currybuden strotzt. Also ja. Currywurst-Pommes kriegt man vielleicht noch an dem Schwenkgrill vorm Vidomator, ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wo ich hier noch eine Pommes und eine Currywurst essen könnte.
Ja, vielleicht halt so in den Dönerbuden gibt's die noch, ne? Aber das ist auch wieder ja dann nicht so original Currywurst. Also die Kritik, dass das jetzt nicht zu individuell genug wäre, die verstehe ich nicht, weil es gab da ja auch schon Gerichte, die über so Imbiss-Klassiker hinausgegangen sind. Also
ja, man hat diesen italienischen Einschlag gesehen. Es gab Panini mit, ich weiß nicht, Fenchelbratwurst, was man, ich wüsste nicht, wo man es sonst kriegt, genau.
Außer, gut, 200 Meter weiter in der Trattoria Puglia, aber so in einem Imbiss-Kontext, ja. Mhm.
Das ist ja auch das, wo es jetzt für Nunzio weitergeht. In der Puglia, da geht alles so weiter wie bisher, nehme ich an.
Ja, da geht es erstmal so weiter wie bisher, obwohl wie bisher natürlich muss man auch in Anführungszeichen sehen, weil die Trattoria hatte ja, ich glaube es war dieses Jahr, ihr Konzept umgestellt zu mehr Fine Dining. Das macht sich im Preis bemerkbar, aber auch in den Gerichten. Also ich war vorher mal da und ich war danach da, danach war es deutlich teurer, aber man hat auch gemerkt, dass da ordentlich nochmal kulinarisch eine Schippe draufgekommen ist, also wirklich der krasse Gegensatz zur Wurst Factory.
Was ja irgendwie krass ist, wenn man überlegt, wenn man jetzt hätte vorher Wetten abschließen müssen, was funktioniert besser, so ein verhältnismäßig teures Restaurant hier in Castrop oder eher eine günstigere Pommesbude, hätte ich jetzt immer, glaube ich, auf die Pommesbude gesetzt, aber...
Ja, ich auch. Also ich glaube, es ist halt, also das hatte, Nunzio Makuchi hatte dann nochmal mit Ronny, unserer Kollegin, gesprochen und ich glaube, das Problem, er hat es dann vor allem festgemacht an der Lage halt. Die Herner Straße, das ist ja quasi da in diesem Ärztehaus unten drin, aber so hinten um die Ecke, da kommst du jetzt nicht zwangsläufig vorbei. Er meinte schon, die haben immer die Markise ausgefahren gehabt, selbst wenn man die gar nicht brauchte, Licht angehabt auch tagsüber, damit man bloß sieht, okay, wir sind geöffnet. Aber es ist vielleicht dann doch ein bisschen zu abseits, also weil da kommt man halt nicht vorbei, obwohl es direkt am Busbahnhof ist. Also die Lage ist einfach ein bisschen unglücklich.
Ja, wir haben es ja auch gesehen. Wie gesagt, wir waren regelmäßig da und es war selten so, dass der Laden wirklich voll war, leider. Also es waren Menschen dort, vor allem, ich fand ein bisschen älteres Semester, keine größeren Gruppen. Also man hat jetzt nie gesehen, dass da, weiß ich nicht, so wie wir Kollegen irgendwie essen waren. Deswegen, ja, wahrscheinlich ist es wirklich die Lage, leider.
Und das... macht einem natürlich auch nicht so tierisch viel Hoffnung jetzt für die kommenden Monate und Jahre. Also wir hatten jetzt 4 Gastronomien, die sich da überhaupt nicht lange gehalten haben. Und auch wenn es mir innerlich ein bisschen wehtut, ich glaube auch die 5. und die 6., die werden wir noch erleben, die da hin und dann wieder rausgehen. Weil ja, ich glaube, das Einzige, was man halt machen könnte, wäre nicht so eine Man-geht-rein-Gastronomie, sondern vielleicht was ganz Edles, was dann so im ganz exklusiven kleinen Circle, wo man dann, das ein Geheimtipp ist oder so, wo dann die Lage auch nicht so relevant ist, sondern wo du nicht auf Laufkundschaft setzt, sondern auf Leute, die reservieren oder zum Beispiel eine exklusive Weinbar oder so, wo du dann regelmäßig Veranstaltungen hast, irgendwie sowas. Aber so richtig, ich sehe gerade nicht, was da sehr erfolgreich sein könnte.
Aber wir werden es sehen, wir werden es auch weiterhin begleiten. Wir wissen auch vom Eigentümer, dass er da wohl eine Gastronomie weiterhin drin haben möchte wieder. Mhm. Deswegen, wir bleiben dran. Danke, Nora.
Danke, Luca.
Jetzt kommen wir zu unseren Veranstaltungstipps für die kommenden Tage. Seit gestern und noch bis Montag finden ganz Castrop Rauxel Martinsumzüge statt. Etwa Montag, den 11. November vom Stadtteilverein Main-Ikern e.V. Los geht es auf dem Marktplatz Ikern um 16.30 Uhr. Auch am Wochenende gibt es viele Umzüge. Die meisten sind allerdings von Kitas oder Gemeinden organisiert und damit keine öffentlichen Aufzüge. Alle hilfreichen Infos haben wir in einem Frage- und Antwortstück zusammengefasst. Am Samstagmittag ist in der Europahalle Spielzeugmarkt. Es werden vor allem Modelleisenbahnen, Modellautos und Zubehör verkauft. Deckt euch für die langen Tage mit ordentlich bastelndem Material ein, schreibt der Veranstalter. Der Spielzeugmarkt geht von 11 bis 15 Uhr. Am Samstag jährt sich die Reichspogromnacht des 9. November. Deshalb organisiert der Stadtjugendring eine Gedenkveranstaltung. Sie beginnt um 17 Uhr am jüdischen Friedhof an der oberen Münsterstraße. Anschließend gibt es einen Schweigemarsch zum Simon-Cohen-Platz, wo früher eine Synagoge stand, die aber 1938 zerstört wurde. Das Ende der Veranstaltung ist für 18 Uhr geplant. Nun habe ich noch einen Lesetipp für euch. Mein Kollege Tobias Weckenbrock, den ihr ja eben auch gehört habt, hat ein langes Porträt über Elisabeth Grümer geschrieben. Die Grümersche vom Grümer Hof hat nicht nur jetzt ein Kinderhospiz, sondern vorher auch schon einen Golfplatz und ein Hospiz für erwachsene Menschen auf die Beine gestellt. Manche beschreiben sie als Löwin, manche als Terrier. Vielleicht stimmt beides so ein wenig. Entscheidet doch selbst. Den Link zu Tobis Text und zu allen anderen Themen, über die wir heute gesprochen haben, findet ihr wie immer in den Shownotes. Anders als dieser Podcast sind die meisten Artikel allerdings hinter der Paywall. Das heißt, ihr braucht ein Ehren-Plus-Abo, um sie lesen zu können. Aktuell gibt es unser E-Paper für 4 Wochen kostenfrei zum Testen. An alle von euch, die schon Abonnenten sind und den Podcast hören, Dankeschön. Damit unterstützt ihr unsere tägliche Arbeit hier in Castrop-Rauxel. Damit sind wir am Ende der Folge. Wenn euch der Podcast gefällt, dann bewertet uns doch gerne bei Apple Podcast oder bei Spotify. Oder empfehlt uns ganz oldschool euren Freunden weiter. Wenn ihr ein Thema für uns habt oder Feedback loswerden möchtet, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast@ruhrnachrichten.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlt uns weiter und bis nächste Woche. Glück auf!